Hallo und herzlich willkommen zu Dig Deep, unserem Podcast mit den großen Neuigkeiten aus der digitalen Welt. Und wenn wir heute mal drauf schauen auf die Welt, dann könnte einem doch so irgendwie der Himmel auf den Kopf fallen, hat man manchmal den Eindruck. Denn es passiert sehr viel. Wir haben natürlich in den letzten Folgen über das Thema KI gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie schwierig es ist, da Tempo mitzumachen. In den USA geht sehr viel ab. China hat sich mit dem DeepSeek-Thema hervorgetan und so weiter und so fort. Die Gespräche mit der deutschen Industrie und auch mit dem deutschen Mittelstand sind so mittelmäßig unterhaltsam zurzeit, ja. Weil wir sehen, dass natürlich dieser Speed, mit dem alle anderen in der Welt zu nach vorne preschen, irgendwie an uns vorübergeht. Und wir stellen uns die Frage, ist das die richtige Zeit, um den Kopf in den Sand zu stecken, Game Over, oder ist es nicht genau umgekehrt, eigentlich die Zeit, um zu sagen, lass mal gucken, was können wir daraus machen? Diese beiden Seiten der Medaille, die schaut sich in seinem Podcast Digitale Optimisten ein Podcast-Kollege von uns schon seit vielen Jahren an und wir finden dieses Format großartig, denn er hat zum einen super spannende Gäste bei sich im Podcast, aber er fragt sie auch, welche Geschäftsidee könntest du denn hier unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben und verschenken? Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Alexander Morzek.
Vielen Dank für die Einladung, Frau Christoph. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Alex, dein...
Ja. Vielleicht nochmal kurz als Kontext, weil du sagtest Podcast-Kollege, also Alex ist ebenfalls wie wir auch Teil des Brand1-Netzwerks und darüber haben wir uns auch kennengelernt.
Ja, und wir sind ganz fasziniert, Alex, weil du in deinem Podcast immer eine Frage mitbringst und diese Frage ist meistens sehr faszinierend. Du hattest gerade den Herrn Lindner von der FDP mit deinem Podcast und die Frage an alle Gäste ist immer, welche Geschäftsidee liegt denn auf der Straße und wird noch nicht bearbeitet? Wie bist du denn auf diese Geschäftsidee gekommen, lieber Alex?
Ja, also das, sag mal so, ich finde, wir leben in wirklich tollen Zeiten, denn ich habe mich früher immer mal gefragt, Mensch, wenn ich doch nur ein Mobile-App-Entwickler gewesen wäre, in der Zeit, wo das Smartphone rauskam, ja, oder wenn ich doch nur ein Software-Entwickler gewesen wäre, in der Zeit, wo die ersten IBM-PCs auf den Markt kamen, was hätte ich dann für eine tolle Perspektive gehabt, was hätte ich dann für tolle Firmen, dann hätte ich natürlich Google und Facebook gebaut, ja, wahrscheinlich nicht, aber die Idee finde ich total spannend. Und jetzt glaube ich, muss man feststellen, dass wir, glaube ich, wieder in einem Zeitalter leben, wo ein fundamentaler Shift passiert. Und ich glaube, wir werden in ein paar Jahren zurückblicken und sagen, dass November 2022, als ChatGPT auf den Markt kam und das Thema AI wirklich marktgängig geworden ist und wirklich dann auf dem Cover von, nicht mehr auf dem Cover von CT war, sondern auf dem Cover von Spiegel und von der Welt am Sonntag, ja, wo es wirklich den Mainstream erreicht hat, das hat sehr viel Fantasie geweckt. Und was so, Gedanken jetzt abzurunden, was ich glaube, was künstliche Intelligenz macht, ist, sie befähigt mehr Menschen, die ein unternehmerisches Wesen haben, die vielleicht mal eine Idee haben, aber nicht ganz so genau wissen, wie man diese Idee umsetzt. Ich glaube, für diese Menschen bricht gerade ein tolles Zeitalter an, in dem Menschen Marketing machen, Websites entwickeln, Apps bauen, all das sind Themen, die sich eine AI vorknöpft und einfacher macht. Und du siehst es ja bei ChatGPT, ja. Also früher musste ich, um eine Website zu bauen, musste ich HTML-Code kennen oder musste irgendwelche Drag-and-Drop-Editoren, die ich dann noch irgendwie mit irgendwelchen Programmierkenntnissen noch irgendwie cool machen muss. Heute spreche ich in natürlicher Sprache mit einem Agenten, der dann das für mich anpasst. Was für eine Erleichterung. Wahrscheinlich so eine Erleichterung, wie es war, als das iPhone eingeführt wurde und es total einfach war, mit der Hand halt plötzlich ein mobiles Internet zu bedienen. Und das finde ich total spannend. Und deshalb glaube ich, dass alle die Menschen, glaube ich, viele Möglichkeiten haben werden, die irgendwie unternehmerisch tätig sind, aber die es nicht ganz so, noch nicht ganz so umsetzen konnten, diesen Gedanken. Und vielleicht nochmal ein Beispiel zu machen. Ich habe mich früher immer gefragt, stell mal vor, die Generation meiner Eltern, die schon länger im Ruhestand sind, stell mal vor, die hätten eine Geschäftsidee gehabt. Denn wie hätten die auch nur eine Person gewonnen für ihr Unternehmen vor dem Internet, ja, also vor Google und Facebook? Hätten die in gelben Seiten Werbung gemacht, hätten die Flyer Werbung gemacht und irgendwie plakatiert oder so oder irgendwie Radio Werbung, keine Ahnung. Das hat ja Google und Meta mit ihrem Online-Advertising alles viel leichter gemacht. Und das vielleicht als Parallele dazu, was gerade auf der AI-Seite, was so harte Skills angeht. Und deshalb glaube ich, macht es mir, um jetzt nach 10 Minuten Vorrede auf deine Frage zu kommen.
Lasse dich kurz.
Genau. Ist mir ehrlich gesagt, deshalb finde ich es so toll, über Ideen zu reden und so ein bisschen eine kleine Flamme zu wecken bei einigen Leuten, die sagen, ja, ich habe irgendwie eine kleine Idee. Über diesen Hubbel zu kommen, dass ich mal damit starte, vielleicht mal irgendwas auf den Markt bringe, einen Kunden finde, da würde ich gerne so ein bisschen Inspiration geben und so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen Anschiebhilfe, wenn denn möglich. Und das ist die Idee hinter Digitale Optimisten.
Jetzt bin ich in der Branche, Akademie, wo wir ja Ideen haben und Ideen nennen, immer wieder Teil des Geschäfts ist und viele aber auch die Sorge haben, dass jemand die Idee klaut. Mhm. Also kann ich bei einem Vortrag schon meine Idee nennen oder erst, wenn ich die Ergebnisse habe? Hast du das Problem manchmal im Podcast, dass du das Gefühl hast, die Leute erzählen dir eigentlich nicht die spannenden Ideen, sondern nur die zweitspannendsten, weil sie Angst haben, vielleicht die spannendste gar nicht sagen zu dürfen?
Das ist eine tolle Frage, Frauke. Ich glaube, die Frage ist wahrscheinlich die, die viele Leute interessiert, ja? Weil ich glaube, genau, du beschreibst ein Gefühl, was viele Menschen haben. So ein bisschen die Karten so nah an der Brust zu halten. Ne? Ah, das könnte ja jemand klauen. Ich glaube, ich mache das jetzt seit über 200 Folgen und ich glaube, dass schon relativ früh habe ich festgestellt, das Problem ist nicht, dass dir irgendjemand die Idee klaut. Es ist sogar andersrum. Hat dir schon längst jemand die Idee geklaut oder arbeitet schon längst daran? Weil wenn noch nie irgendjemand diese Idee probiert hat, vielleicht ist das sogar ein negatives Signal für deine Idee. Ja, also wenn, wie viele Menschen sind es gerade? 8 Milliarden, glaube ich, wie viele Menschen auf der Welt, wenn da noch keiner die Idee hatte, vielleicht ist das dann zu nischig oder zu speziell. Wahrscheinlich wurde die Idee schon mal getestet. Und deshalb glaube ich, nein, ich glaube, das Gegenteil ist richtig. Ich glaube, man muss offen drüber reden. Ja, man muss, das ist vielleicht ein Unterschied zur akademischen Welt, weil da vielleicht schneller mal
ein Paper geschrieben ist. Ich denke, das ist da auch so.
Ach so, ja. Aber vielleicht, ich habe ja auch mal ein bisschen in der akademischen Welt, sagen wir mal, ein bisschen Zeit verbracht. Und da kann es ja auch so sein, dass wenn du eine Idee hast, vielleicht findest du ja einen Mitstreiter oder eine Mitstreiterin, die dir hilft, noch eine neue Perspektive reinzubringen. Genauso ist es, glaube ich, auch bei einer Gründung, weil wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwo sitzt und dann in deinem Büro sitzt und dann irgendwie von Null bis Börsengang da deine Unternehmung großziehst, ist sehr gering. Du wirst irgendwann Mitstreiter brauchen. Und da, glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass wenn du mit Interesse über irgendwas sprichst, mal was teilst, eher Mitstreiter findest. Und so passiert es auch bei uns. Also ich habe bei Folgen kommen häufig Anfragen an, hey, das würde ich machen. Oder auch, ich wäre gern Kunde dieser Idee. Das finde ich immer am besten. Ja, dann kann man nämlich direkt jemanden, der es baut, mit jemandem verbinden, der es mal testen würde. Das braucht man nämlich auch. Deshalb, ich bin dafür. Ich bin für das Gegenteil. Wir müssen die Ideen auf einen großen Banner tragen. Und vielleicht noch ein Beispiel. Ich glaube sogar so weit. Ihr kennt ja vielleicht die ganzen Neobanken, ne? Trade Republic oder Scalable. Und wenn die Gründer damals, als sie die Idee gehabt haben, eine Mobile-First-Bank aufzubauen, wenn die sich in die Mittagspause in die Kantine der Deutschen Bank gestellt hätten und denen gesagt hätten, das ist meine Idee. Ich werde jetzt Trade Republic bauen. Das ist mein Businessplan. So werde ich machen. So sieht die App aus. Hätte das da eine Woche lang rumgebrüllt. Wie hoch wäre die Wahrscheinlichkeit gewesen, dass die Deutsche Bank diese Idee geklaut hätte? Glaube ich nämlich auch. Also deshalb glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit tippt man zu hoch ein. Wir sollten, glaube ich, offensiver damit umgehen.
Du hast mich innerlich nur noch nicken sehen. Denn das kann ich genauso wiedergeben. Also es ist ja in allen Branchen eigentlich ein Common Sense da, was man eigentlich tun sollen müsste, wollen müsste und so weiter. Der Unterschied ist nicht in der Innovation dieser unglaublichen Idee oder der Killer-App oder dem Killer-Feature, sondern es ist immer nur die Frage, wie fähig sind denn eigentlich die Organisationen, das wirklich zu machen und umzusetzen. Deswegen, du kannst mit jeglicher Innovation durch die Industrien laufen, das ist völlig irrelevant. Am Ende entscheiden sich auch bei Startups übrigens, ist auch ganz spannend, wenn du mal die Ursprungsidee anschaust und das, was am Ende beim Kunden dann ankommt nach 2-3 Jahren, hat meistens nicht mehr so viel miteinander zu tun. Und das liegt eben daran, dass es gar nicht die Idee an sich ist, sondern die Möglichkeit, die Fähigkeit des Teams und so weiter. Also finde ich großartig. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich kann Höhle der Löwen nicht mehr gucken, weil dieses Pitchen der neuen veganen Bio-Soße, des nächsten Crackers und so weiter so langweilig ist. Aber ich höre bei euch, also du baust es ja toll auch im Podcast auf. Also ich warte immer, bis endlich diese Idee kommt, weil ich finde es so faszinierend.
Total Watchtime
habe ich absolut.
Dann
und das Faszinierende ist ja eben gar nicht immer nur die Idee selber, sondern wie gucken andere Menschen auf die Welt? Also welche Mechanismen sprechen die eigentlich an und so, was passiert da eigentlich? Und mir geht's auch so, ich habe in meinem Notizbüchern habe ich bestimmt 200 großartige Ideen, die werden auch die nächsten 50 Jahre noch drin bleiben. Es sei denn, ich finde Mitstreiter, die dann anfangen zu sagen, ist ja schon ganz cool, aber eigentlich müssen wir es noch so ein bisschen drehen und dann lass uns mal loslaufen. Ganz tolles Format. Was ich bei dir aber noch viel toller finde als Ideen an sich, ist eben auch diese nach vorne gerichtete Haltung. Wir haben ja in Deutschland tatsächlich ganz oft das Problem, ich mache mal den Umkehrschluss, also gerade in der Geschichte gestern wieder gehört, zum ersten Mal einen eigenen IT-Klon im Unternehmen eingesetzt, der einfach die verfügbaren Standardunterlagen verfügbar macht. Sofort der Betriebsrat angekommen, gesagt, wir haben noch keine Betriebsvereinbarung zum Thema KI verboten. Ja, also das heißt, haben wir eigentlich ein positives Bild von Zukunft und haben wir eigentlich auch verstanden, dass die Digitalisierung die größte Demokratisierungswelle des 21. Jahrhunderts ist. Weil das, was du gerade beschrieben hast, ist ja wirklich so, wenn ich bei mir 30 Jahre zurückgehe, meine Bücher konnte ich oder meine Produkte konnte ich auf dem Schulhof oder in der Garageneinfahrt verkaufen. Wenn ich Informationen gebraucht habe, muss ich in die Bibliothek gehen und ein Buch bestellen und ausleihen. Und das war es auch schon. Ja, Finanzierungsmittel hatte ich keine. Produktionsmittel bis zum 3D-Drucker oder Software konnte ich nicht. Also insofern, wir waren unternehmerisch gesprochen, waren wir alle darauf angewiesen, dass große Infrastrukturgeber irgendwo da waren. Und heute kann wirklich jeder. Was wir vielleicht noch gar nicht verstanden haben, ist aber, dass das auch ja jetzt sämtliche Schranken von Sprache, Regionen, Wissensbarrieren, Ausbildungen und so weiter komplett durchbricht. Und ich glaube, dass wir am Anfang einer wirklich exponentiellen Situation stehen, weil wenn du mal anschaust, 2 Jahre jetzt, wie hat innerhalb von 24 Monaten, 28 Monaten eine Technologie komplette Gesellschaften, komplette Firmen und so weiter umgekrempelt. Und da stehen wir, glaube ich, erst am Beginn. Und ich finde es großartig, dann mit einem positiven Blick drauf zu schauen, was können wir daran, wie können wir das nehmen, wie kann es das helfen, nach vorne zu kommen. Und diesen optimistischen Blick finde ich einfach toll.
Ja, vielen Dank, Christoph. Da, vielleicht sollten wir jetzt den Podcast beenden. Das ist,
schon ist immer ganz schlecht, wenn man einer Meinung ist und keine Fragen hat.
Nee, gar nicht. Aber vielen Dank dafür. Also ich glaube schon, es ist eine Technologie, die AI ist, glaube ich, eine Technologie, die auch vielen Leuten Angst macht. Ich glaube, viele Leute, die vielleicht das noch gar nicht so, vielleicht auch nie gedacht haben, dass man auch auf anderen Wegen, auf technologische Art und Weise auch einen Job erledigen kann. Ich glaube, das wird viele Fragen auslösen. Aber was bleibt uns denn? Wir haben ja alle nur, sagen wir mal, 80 Jahre auf der Erde. Ja, ich glaube, ich empfehle immer einen optimistischen Blick. Ja, aber klar, die Welt wird sich tatsächlich sehr verändern. Der These hänge ich auch an.
Jetzt bist du ja selber auch Praktiker. Ja, du hast auf der einen Seite deine Podcast-Gäste, du bist aber auch bei Dr. Oetker, einer ganz traditionellen Marke mit einem unglaublichen Brand, mit einer unglaublichen Geschichte in Deutschland. Wie geht denn so ein Traditionsunternehmen generell damit um? Also wenn wir jetzt nicht nur über Oetker selber sprechen, weil im deutschen Mittelstand haben wir ganz viele von solchen Champions, ja, die ein Geschäft haben, das im Rückenmark verankert hat, so funktioniert die Welt, so funktioniert unsere Produktentwicklung, unsere Sales und so weiter. Wie kann ich denn so eine Organisation, die unglaublich viel gelernt hat und extrem erfolgreich war, darauf vorbereiten, an gewissen Stellen umzudenken? Wie erlebst du das?
Also ich fange mal mit meiner persönlichen Geschichte an. Ich habe vor meiner Zeit in der Oetker-Gruppe habe ich für einige Jahre für Google gearbeitet. Zuletzt in San Francisco, habe da Produkte gebaut, Werbeprodukte, digitale Produkte. Und da haben mich viele Freunde gefragt, also für viele Leute war es überraschend, dass ich von Google in die Oetker-Gruppe wechsle. Google ist natürlich eine tolle Tech-Company mit einem tollen Ruf und Oetker ist, hat jetzt noch nicht, vielleicht noch nicht den gleichen Ruf in allen Zirkeln wie Google und ist nicht so tech-affin. Und viele Freunde haben mich sogar gefragt, was machst du jetzt? Druckst du QR-Codes auf Pizzaschachteln? Ja, das war am Ende dann nicht der Fall. Aber ich muss sagen, ich habe in meiner, jetzt mache ich das seit über 4 Jahren, ich habe eine sehr hohe Wertschätzung für den deutschen Mittelstand gewonnen. Das sind Unternehmen, die häufig die nicht immer in Berlin, München, Köln und Hamburg sind, sondern eine große soziale Verantwortung auch einnehmen in ihren Regionen, die zum Teil Weltmarktführer sind in ihren Bereichen. Und wie ich finde, auch das Unternehmertum und soziale Verantwortung auf eine Art kombinieren, wie ich es jetzt noch nicht so gesehen hatte. Ne? Google macht das auch gut, aber das ist nochmal eine andere Unmittelbarkeit, die da ist irgendwie. Also ich habe eine enorme Wertschätzung dafür. Und ich glaube, wenn ich jetzt mal das Thema AI und Mittelstand kombiniere, dann kann man auch zu dem Schluss kommen, dass es eigentlich eine enorme Chance ist für den deutschen Mittelstand. Ich gebe euch mal 2, 3 Beispiele. Das erste ist der Fachkräftemangel. Ich habe gesehen, es gab eine Studie, vor 15 Jahren wurde der deutsche Mittelstand gefragt, sind sie eigentlich betroffen vom Fachkräftemangel? Damals haben noch unter 20% der Firmen gesagt, ja, konnten dann vielleicht nicht die richtigen Leute einstellen. Diese Zahl ist jetzt über 50%. Ja, die steigt hockeystickmäßig. Das heißt, jetzt kommen wir gerade genau in die Zeit, wo es vielleicht noch einfach ist für ein Zalando oder ein Startup in München oder in Hamburg, tolle Leute einzustellen, auch Leute zu gewinnen. Aber wie ist das für Unternehmen, die vielleicht nicht in den Metropolen stehen? Ja, ich glaube, dass wir da vielleicht gar nicht so sehr ein Problem haben, Leute zu ersetzen, ne, und dann nicht mehr auf diese Leute zu setzen. Ich glaube eher, um diese Produktivität aufrechtzuerhalten, braucht es diese Technologie. Und man könnte sogar so weit gehen zu sagen, es hätte vielleicht sogar nichts Besseres passieren können, als auf diese demografische Entwicklung eine technologische Antwort zu geben, nämlich mit künstlicher Intelligenz. Das, glaube ich, ist ganz wichtig, wenn man diesen Blick auf die Frage wirft, dann kann man vielleicht auch ein bisschen auch Ängste einordnen. Ja, das ist das eine. Und ich glaube auch, dass jetzt vielleicht noch ein zweiter Punkt. Jetzt überleg mal, was das bedeutet, wenn jetzt Google ein neues Gemini-Tool oder ChatGPT in einer neuen Version veröffentlicht wird. Dann heißt es ja effektiv, dass ein deutsches Unternehmen, was vielleicht nicht cutting-edge an der Technologie immer operiert hat, und das gilt vielleicht für den einen oder anderen Mittelständler, dass man hier plötzlich Zugriff hat auf die Cutting-Edge-Technologie, die in dem Fall aus dem Silicon Valley kommt. Das heißt, ich muss ja noch nicht mal selber diese Technologie entwickeln. Ich habe ja gar nicht diese speziellen Fähigkeiten, aber ich kann plötzlich eine Technologie benutzen, die wirklich hervorragend sein kann in ihrer Raffinesse, in ihrer Power. Und das ist natürlich auch ein verrückt, wenn du überlegst, dass plötzlich ein Mittelständler die gleichen technologischen Tools anwenden kann wie ein Startup oder wie ein Tech-Powerhouse, ja. Das ist ja auch ein Level, das ist ja eine Nivellierung des Playing Fields, die vielleicht so noch nie stattgefunden hat. Natürlich gibt es da noch andere Faktoren, ne? Wie nutze ich das, in welcher Intensität, zu welchen Zwecken, das verstehe ich. Da muss man, glaube ich, auch viel schulen. Aber ich plädiere dafür, dass man das als Chance versteht. Und vielleicht das ist, glaube ich, ein guter Einstiegspunkt, um über das Thema Mittelstand und AI zu sprechen.
Ich möchte nochmal zurückspulen für diesen Wechsel Google zu der Oetker-Gruppe. Ich bin überrascht, dass du als erstes Beispiel die Verfügbarkeit der Technologie nennst. Ich hätte gedacht, es ist eher Kultur. Und klar hat man Zugriff auf Technologie, aber wenn sich die Kultur, etwas Neues zu tun, sich zu ändern, nicht festgesetzt hat, wie hast du das vorhin gesagt, Christoph, in der DNA, im Rückenmark, genau. Hilft auch die beste Technologie nichts.
Ja, da klar, also auf jeden Fall. Ich glaube, dass um es mal vielleicht schlagformelartig zu formulieren, ich glaube, so technologische Veränderungsprozesse, die gewinnt man nicht im Kopf der Mitarbeiter, sondern auch im Bauch. Man muss halt auch eine Lust darauf machen, auch einen Mehrwert zeigen. Ich habe mich mal gefragt, ich meine, es ist ja nicht die allererste technologische Revolution, die wir erleben. Also ich stelle mir immer vor, damals habe ich noch nicht gearbeitet, aber wie war das eigentlich, als der erste Mitarbeiter eines Unternehmens, egal welcher Firma oder welcher Größe, ob es jetzt Mittelstand oder Big Tech war, dass der gesagt hat, ich habe hier eine neue Software und die heißt Microsoft Excel. So, und dann kam der dann und hat dann gesagt, jetzt müsst ihr alle Microsoft Excel benutzen. Damals wird es ja auch viele Leute gegeben haben, die gesagt haben, nee, brauche nicht diese Office Suite, Word brauche ich nicht, ich habe doch hier meine Schreibmaschine oder ich habe irgendwie meinen Taschenrechner. Auch da gab es ja einen kulturellen Wechsel. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob das nur von der Größe des Unternehmens abhängt, ja. Vielleicht, ja, vielleicht ist da ein kleineres Unternehmen einfach more nimble und kann dann vielleicht auch mehr Kontrolle haben. Aber auch da ist es ja gelungen über die Zeit, dass jetzt nutzt ja keiner mehr einen Taschenrechner, sondern alle nutzen Excel. Aber auch da hat es ja relativ lange gebraucht, diesen Prozess zu machen. Und ich glaube, wir werden so einen ähnlichen Prozess auch erleben mit AI. Es wird einige geben, die sind eine klassische Early-Adopter-Kurve. Ne? Es gibt ein paar, die sind Feuer und Flamme. Die können gar nicht erwarten. Die sagen dann da, hey, das ist doch super. Die gehen als Evangelist. Wie damals diese Microsoft Excel-Mitarbeiterin, die dann gesagt hat, das ist doch super. Und dann irgendwann kommt so ein Mehr und dann kommt man so in so eine Welle und dann irgendwann ist man mehr und dann ist es so, dass der de facto Standard. Ich glaube, so geht's auch. Ich glaube, vielleicht haben wir noch eine Besonderheit und deshalb komme ich immer wieder auch auf diese Emotionalität des Themas AI. Da das Thema schwingt auch mit sehr viel Furcht, ne, schwingt da mit. Also man sieht dann auch sehr viel auch Angst vor Arbeitsplatzverlusten. Das Gespenst wird ja sehr stark gemalt. Aber ich habe neulich mal ein Interview gesehen mit Steve Jobs. Da hat der damals, als er seinen Mac 2, also seinen Mac vorgestellt hat, da war ein Interview mit 60 Minutes aus den amerikanischen Medien. Und der wurde gefragt, haben Sie nicht Angst, dass wenn jetzt jeder einen Laptop auf seinem Tisch hat, dass die Leute Angst haben vor Privacy Concerns, ja, dass ich jetzt weiß sozusagen, wer hat welche Arbeit gemacht. Und im Nachhinein ist das natürlich eine Angst, wir schmunzeln jetzt alle drüber. Damals war das eine reale Angst, ja, dass man messbar ist, trackbar ist. Heute hat sich das zerschlagen. Also ich glaube, was mich immer mutig stimmt, sagen wir mal, ist, wenn man zurückschaut auf viele Beispiele, dann sieht man, dass es ein ganz normaler Prozess ist, technologische Veränderungen kommen. Klar, es gibt Gewinner, es gibt auch mal jemanden, der nicht Gewinner ist. Ja, das ist, glaube ich, so, das gehört auch zur Wahrheit dazu. Aber am Ende hat es dann auch in der Fall die Oetker-Gruppe, die gibt es seit 130 Jahren, da gab es noch nicht mal Computer, ja, als die sozusagen losgelegt hat. Und von daher ist das eigentlich auch eine sehr interessante Aufgabe, ehrlich gesagt, ja, auf einer psychologischen Ebene.
Ja, ich glaube, was sich natürlich heute verändert, ist ein ganz wesentlicher Unterschied nochmal. In all diesen Schritten, da ist der PC gekommen, dann haben wir die Maus gehabt, irgendwann mal die grafischen Oberflächen und so weiter. Aber immer bis hin zu Google mussten wir uns an den Computer gewöhnen. Und wir mussten dieses neue Interface lernen, wir mussten verstehen, wie man in Excel da die Sachen eingibt. Das, was jetzt neu ist, ist, dass das Interface das Menschliche wird. Also wir können in normaler Sprache reden, wir können in normaler Sprache Dinge anweisen. Du hast vorhin die Webseiten Programmierung genannt. Und gleichzeitig ist hinter dieser menschlichen Oberfläche auf einmal aber auch das gesamte Weltwissen verfügbar. Und das kann ich in meinem Alltag direkt sehen. Ich habe im letzten Jahr fast nicht mehr gegoogelt, weil wenn immer ich ein Problem habe oder eine Lösung finden will und wenn das nur eine Bedienungsanleitungsanweisung ist oder sonst was, dann gebe ich das in ChatGPT rein und dann funktioniert das in den meisten Fällen, 80% der Fälle, kriege ich die Antwort. Und ich kann komplexe Dinge tun. Und zwar, indem ich einfach mich mit einem Gegenüber unterhalte, was so viel Weltwissen reinbringt. Und ich glaube, das wird nochmal eine große Beschleunigung sein. Man sieht das ja auch an der Adoptionszeit. Auch meine Eltern nutzen das und fangen an, damit rumzuchatten und lassen sich was erzählen. Und ich glaube, das ist ein ganz neues Niveau, weil diese Hemmschwelle tatsächlich an der Stelle weg ist. Für Firmen selber.
Darf ich da kurz was zu sagen, ja, Christoph? Gerne, ja. Weil das finde ich ein ganz toller Punkt, den du sagst. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass ich für Google gearbeitet habe. Mein Produkt, an dem ich gearbeitet habe, unter anderem war der Google Assistant. Also es war die Sprachassistenz von Google, ne? Wie Alexa oder Siri von Apple. Und da haben wir uns natürlich immer gefragt, wie kriegen wir es hin, dass die Leute mehr mit einem Voice-Bot reden. Das war 2017. Und was wir damals gedacht haben, war, wie können wir diesen Turing-Test passieren? Also kennen deine Hörer vielleicht, aber das ist der Test, dass man sagt, kann ich unterscheiden, ob ich mit einer Maschine gesprochen habe oder mit einem Menschen? Ja, und wenn ich das nicht mehr treffsicher sagen kann, dann hat diese KI es so schlau, dass ich den Turing-Test sozusagen passiert habe. Und das war so der heilige Gral. Und jetzt, noch nicht mal 10 Jahre später, 7, 8 Jahre später, sagen wir mal, kann jede off-the-shelf LLM passiert diesen Turing-Test. Und das ist wirklich unglaublich, was da für eine Entwicklung war. Und das war damals bei Google, bei einem Unternehmen, was wirklich State-of-the-Art war, wo wir das nicht hinbekommen haben, diese technologische. Und ich darf noch vielleicht noch eine Sache sagen, weil du sagst, du sprichst eine ganz tolle Sache an, diese Einfachheit der Anwendung. Ich fange mittlerweile an, ich habe so eine halbe Stunde Pendelweg zur Arbeit im Auto. Und manchmal fühle ich mich nicht danach, einen Podcast zu hören, sondern ich fühle da, manchmal würde ich gerne, neulich wollte ich was über den Panama-Kanal lernen, weil das ist ja gerade in den Medien, ja, Trump will das, ist da nicht einverstanden, wie dieser Kanal gemanagt wird. Und ich habe keine Ahnung von dem Panama-Kanal. Und wenn du dann ChatGPT anmachst, und ich meine, ihr habt ja eine tolle Podcast-Folge gemacht, wo ChatGPT zu Gast war, ne? Super Idee übrigens. Aber du kannst auch einfach den Voice-Bot anmachen und dann kannst du den einfach fragen, wie war das denn damals mit dem Panama-Kanal? Warum haben die Amerikaner den denn gebaut? Für wie viel Euro ist der denn verkauft worden? Was war denn damals? Und dann kannst du auch über andere geschichtliche Themen reden. Und ich finde, das ist so eine interessante Weiterentwicklung, auch damals zu dem Google Assistant, weil der konnte das alles nicht. Weißt du, der konnte das auch, aber es war alles ein bisschen schwieriger. Und dann habe ich mich aufgeregt, wenn der statt The Beatles, The Bangles gespielt hat. Ja, aber das ist alles viel besser. Und das ist, glaube ich, wirklich toll. Und ich glaube, diese Demokratisierung, die diese Technologie hat, das ist ein Thema, was wir, glaube ich, echt unterschätzen. Weil in natürlicher Sprache mit dem Computer zu reden, das ist wirklich, das ist, glaube ich, genau das, was damals das iPhone war, in dem man einfach diese geniale Idee mit einem Finger, den Touchpad, das war. Apple-Innovationen waren eigentlich immer Bedienoberflächen-Innovationen. Auch das MP3, den iPod, dieses Rad, das war genial damals, ne? Dann das, sagen wir mal, das iPhone. Und das ist, glaube ich, eine Weiterentwicklung, die, deshalb glaube ich, dass wir das tatsächlich unterschätzen, aktuell, welche Bedeutung es hat.
Gut. Und das ist auch, das hebt auch viele Asymmetrien auf. Normalerweise sind da Informationsasymmetrien auch immer so gleichzeitig Systeme wachzuhalten und so weiter. Ein weiterer Aspekt neben diesem direkten Interface zu diesem Weltwissen, wo man immer aufpassen muss, also erstmal muss man noch sehr viel Kompetenz mitbringen, um das auch bewerten zu können, ob dann die Informationen über den Panama-Kanal so wirklich so stimmt und ob sie auch vielleicht nicht doch gefärbt ist. Worauf ich noch aber hinaus wollte, ist, in den Firmen selber waren alle Dinge, die bislang mit IT und mit KI zu tun hatten, immer Spezialistenjobs. Du hast dann irgendwelche Leute eingestellt, die Frage ausgebildet hatte, so Machine Learning, super Spezialisten, denen konnte keiner reden in der Kantine, weil die niemand verstanden hat. Ja, aber die haben tolle Sachen gemacht, ja. Aber alles immer sehr kompliziert. Jetzt aber rückt das ja in vielerlei Hinsicht total ins Einfache, ins Banale, ins Greifbare. Computersysteme miteinander verbinden, weil du keine exakte Schnittstelle mehr brauchst, weil auf einmal so eine flexible Schnittstelle dazwischen sein kann. Bist in der Lage, also selber auch Mitarbeiter eine Plattform hinzustellen, wo die sich ihre eigenen Agenten bauen können. Das haben wir gerade für einen großen Automobilhersteller gemacht. Und die Leute springen drauf an, weil sie zum ersten Mal selber ermächtigt werden und befähigt werden, das selber zu tun. Frauke.
Ich habe ein bisschen Audioschwierigkeiten. Die Frage, Christoph, die ich mich da stelle, ist, in Firmen, und es ist interessant, dass du sagst, ihr habt das jetzt ausprobiert, ich kriege in der Interaktion mit den Ämtern, mit denen ich da mehr zu tun habe, immer dann sofort die große Frage, ist es sicher genug, kann ich mich darauf verlassen, funktioniert es reliabel? Und das ist, also wenn Alex sich über den Panama-Kanal unterhält mit mir oder dem Bot, dann ist der Bot sicherlich nicht nur mehr Informationen, sondern auch richtigere, ja. Aber trotzdem kann was falsch sein, und es ist eigentlich auch egal. Also, weil es ist ja zum Teil auch Entertainment. Du möchtest zwar was lernen, aber wenn nicht alles richtig ist, das wäre auch der Fall, wenn du mit einem anderen Menschen redest. Aber wenn du Systeme baust, dann willst du ja, dass die immer so funktionieren, wie sie sollen. Und da habe ich den Eindruck, dass wir noch nicht. Also, ich denke, da kommen wir hin, aber im Moment sind wir
da. Ja und nein, wenn ich da drauf antworten darf. Beim autonomen Fahren gibt es ja solche Stufen, die habt ihr bestimmt schon mal gehört. Also Stufe 1, Level 1 ist, du fährst selber. Stufe 5 wäre, das Auto fährt, du kannst einsteigen, da kannst dich komplett drauf verlassen. Und die Stufen dazwischen sind spannend. Stufe 2 ist das, was wir heute eigentlich haben. Du fährst selber, dir wird geholfen, du wirst unterstützt, das ist eine Komfortfunktion, aber du fährst zu jedem Zeitpunkt, hast auch die Hände am Lenkrad. Level 3 ist das, was wir heute schon auf manchen Autobahnen fahren können, in manchen Marken. Das heißt also, das Fahrzeug fährt selber, aber du musst die ganze Zeit mitgucken, du musst erkennen, steht da gerade die Verkehrsregeln oder nicht. Und ich glaube, bei der KI, die wir heute sehen, haben wir erstmal in den Grundmodellen genauso was, meistens Stufe 2, manchmal Stufe 3. Ich mache mal ein Beispiel. Alex, ich nutze das ganz genauso wie du. Das ist für mich ein Trainingspartner, ein Informationspartner. Will gerade eine italienische Sprachprüfung machen, dann habe ich gesagt, mach mir doch mal 500 Vokabelpaare, die ich genau für diese Prüfung brauche. hat wunderbar funktioniert, bis ich festgestellt hatte, naja gut, 10-15% der Vokabeln, die klingen so ähnlich, bedeuten aber was völlig anderes.
Schlecht.
Also hat er einfach dann den Zustandsraum irgendwo die falsche Wahrscheinlichkeit rausgegriffen. Ne? Und das ist eben genau dieses Level 3. Also ich muss daneben sitzen und ich muss die Vokabeln eigentlich kennen, sonst verstehe ich gar nicht, dass er mich da gerade veräppelt. Und wenn wir jetzt das anschauen, dann sind die meisten Modelle in den Unternehmen, Frauke, sind genau auf dem Niveau, dass du eigentlich jemand brauchst, der das Ergebnis selber kontrollieren kann. Die nächste Stufe wäre, das Ergebnis an sich ist schon okay, du musst nur den Prozess kontrollieren. Also musst du sicherstellen, dass er da nicht aussteigt und so weiter. Aber wir sind immer noch an der Stelle, du brauchst einen Menschen, der eigentlich weiß, was da rauskommen sollte. Und es wird ihm einfach geholfen, das ist automatisch. Was aber gerade passiert, ist eben, dass wir eigentlich nirgends mehr den blanken Algorithmus sehen, also ein blankes LLM, sondern wir sehen überall sehr stark über Engineering weiterentwickelte und angepasste Systeme. Und wenn ich da jetzt drauf schaue, dann sehe ich, da ist ein Sprachmodell, um diese Schnittstellen mit mir zu machen. Okay, dahinter steckt aber eine Datenbank mit Produktdaten, dahinter steckt ein Ontologienetzwerk, also das erklärt, was die Dinge bedeuten sollen, semantisch und so weiter. Also das heißt, wir fangen an, sehr, sehr viele Agenten und sehr viele Systeme zusammenzubauen, damit da am Ende doch etwas rauskommt, was auch tatsächlich stimmen kann. Das heißt also, die reine Statistik eines LLMs, also dieses Sprachmodell selber, wird schon lange komplett eingebettet in ein Framework, was dann sehr viele Dinge außenrum abfängt.
Ja, vielleicht ein Gedanke dazu. Ich glaube, man muss es auch ein bisschen nach dem Use Case segmentieren. Ich glaube, es gibt natürlich auch andere, vor allem in der Medizin. Es gibt jetzt eine Firma, die die kümmert sich um die Brustkrebsdiagnose. Das heißt, wenn jetzt eine Operation stattfindet und das Gewebe nicht komplett entfernt wurde von Brustkrebs, dann geht aktuell das Gewebe zu einem Institut, schaut sich dann an, wurde das Gewebe korrekt entfernt oder ist ein bösartiger Tumor vorhanden. Und dann dauert das ziemlich lange und dann geht es zurück. Und wenn eben die Antwort ist nein, dann muss diese Operation wieder durchgeführt werden. Und wenn man, weil der Mensch, das menschliche Auge natürlich nicht stark genug ist, wenn man aber jetzt ein Startup nutzt, wo man Millionen von diesen Daten trainiert hat, das vielleicht besser ist und das dann das nicht in 7 Tagen macht, sondern in 10 Minuten und man dann in dem Fall die Frau dann nochmal operieren kann, während sie schon narkotisiert ist, dann ist das natürlich ein Riesenfortschritt. Ne? Aber das heißt also, man muss schon, den Punkt, den er macht, der ist schon, man muss schon überlegen, okay, ist das jetzt hier sozusagen immer besser, ja, oder muss ich mein Gehirn noch einschalten? Und es gibt einen Trust-Bias. Also es gibt das Problem, angenommen, wir würden jetzt der AI Act verbietet ja, dass man zum Beispiel über Kreditentscheidungen entscheidet. Also angenommen, ich würde jetzt einen Kredit brauchen und dann sagt eine AI ja oder nein, der Alex ist kreditwürdig oder eben nicht. Da muss noch ein Mensch dazwischen sein. Aber jetzt frage ich euch, wie wahrscheinlich ist es, dass der Mensch der Maschine widerspricht, wo der denkt, das ist ja so eine halbe Gottmaschine für die Person, ja? Wahrscheinlich nein. Wahrscheinlich wird der oder die 99% der Fälle ja sagen. Das heißt, es ist so ein bisschen Makulatur. Also das meine ich. Also es ist eine interessante Zeit, weil das auch so viele psychologische neue Perspektiven eröffnet. Dieses Human-AI-Interface, das muss man eigentlich wirklich wissenschaftlich untersuchen, weil wie kann man auf den Trust-Bias rausbekommen, ja, aber gleichzeitig die Vorteile nutzen. Also ich finde das total spannend.
Da sitzen wir dran. Also das kann man empirisch sehen. Der ist wissenschaftlich belegt, dieser Trust Bias. Und die guten Ideen, wie man den entfernt, sind noch nicht da, würde ich
ja
sagen.
Aber meine These ist ja.
Geschäftsidee, Frauke. Da war eine.
Absolut. <ja.
lacht> Sehr gut.
Aber schau mal, ich sehe euch beide jetzt da sprechen. Ich habe keine Ahnung, ob ihr real seid. Also bei Frauke bin ich mal relativ sicher, weil die habe ich schon mal live gesehen. Bei dir, Alex, keine Ahnung.
Ja, das Zucken im Auge, das vielleicht
ja,
ist das die
macht
AI,
ja? Genau. Genau. So, worauf ich hinaus will, ist, also ich kann natürlich in eure Köpfe auch nicht reinschauen. Aber wir haben als Menschen eben alle möglichen symptomatischen Methoden entwickelt, ja, um zu verstehen, ist er jetzt nett, ist er gerade aggressiv, kann ich ihm vertrauen und so weiter. Ja, und wir lassen uns immer wieder täuschen auch. Das heißt, ich erwarte, dass wir in Richtung KI eigentlich genau das Gleiche machen, weil wir eben nicht mehr detailliert reinschauen können, jeden Parameter in diesem 5 Milliarden Parameterraum. Ich kann die nicht mehr verstehen. Also werde ich mir Modelle entwickeln, Gutartigkeit, Vertrauenswürdigkeit und so weiter entsprechend zu haben. Und wir werden den Umgang ja auch lernen müssen. Also wie gehe ich denn mit meinem automatischen Rasenmäher um? Das ist relativ simpel, ja. Aber wie gehe ich denn mit der KI um, wenn sie mit mir reden wird? Und das, was ja völlig offensichtlich ist, ist, dass wenn wir mal als Firma uns die Touchpoints, wie man so schön sagt, also alle Berührungspunkte von Kunden mit der Firma anschauen werden, dann werden praktisch alle in Zukunft zuerst erstmal Chatbot sein und KI sein, bevor wir dann auf einen echten Mitarbeiter stoßen werden, aus diversen Gründen. Und das heißt also, es wird sehr spannend sein, dann auch zum Beispiel sicherzustellen, wie reden die mit mir, was wissen die über mich, welcher Kontext ist bekannt, wie ist die Tonalität und so weiter. Also das wird eine spannende Frage sein und die nächste Stufe wird natürlich sein, wenn mein eigener Algorithmus mit anderen Algorithmen Dinge aushandeln wird. Auch das ist ja an sich heute auch schon direkt vor der Tür.
Ja, es gibt viele Startups. Also es gibt viele, wenn du dir mal ein Unternehmen anschaust, das was produziert, das hat schnell zehntausende Lieferanten für, weiß ich nicht, Papier, Pappe, Mehl oder Tomaten oder so. Und mit wie vielen wird eigentlich wirklich verhandelt? Ja, also mit wie vielen von diesen Supplyern verhandle ich aktiv? Das sind die Top 20% wahrscheinlich, weil die 80% des Wertes machen. Aber was passiert eigentlich mit dem Longtail? Und das ist interessant, also vielleicht mal zurückzukommen auf das Thema, was wir eingangs hatten, Geschäftsideen. Das AI bringt die Grenzkosten für diese Aktionen so dermaßen runter, dass man jetzt eigentlich sagen kann, man kann den Longtail auch effizient bearbeiten. Also ich mache es mal ein bisschen klassischer. Lokaljournalismus hat immer gelitten, weil es hat sich nicht gelohnt. Da war nicht genug Werbegeld im Umlauf, weil ja, Lokaljournalismus, wie dann der lokale Fußballverein gespielt hat, das hat man dann irgendwie noch gemacht, aber so richtig monetarisieren konnte man es dann nicht. Und deshalb sind auch viele von diesen Blättern gestorben oder sind größer, haben sich, sagen wir mal, aggregiert und sind größer geworden. Warum ist das heute nicht möglich? Wenn die Grenzkosten eines Artikels quasi null sind und nicht mehr, weiß ich nicht, 30 Euro, was ich jemandem gezahlt habe, werden plötzlich neue wirtschaftliche Möglichkeiten relevant. Oder
Fotografie. Und das findet schon statt. Also mein Sohnemann spielt Tischtennis und da werden nach jedem Spiel, obwohl da niemand da zugeschaut hat, also gibt es nur das Ergebnis, werden auch vollautomatisierte Artikel auf den Tischtennis-Plattformen dann entsprechend produziert. Und die lesen sich so, als hätte da jemand daneben gesessen.
Okay, also, ja, das ist gut. Dann haben sie eine gute AI erwischt. Ja.
So ist das, genau.
Das ist spannend, ne? Weil das heißt ja plötzlich, dass ein wirtschaftlicher Bereich, der vorrangig immer konsolidiert wurde, wo immer die Großen gewonnen haben, wo es jetzt vielleicht die Möglichkeit gibt, in der Nische veritable kleine oder große Geschäftsideen zu entwickeln. Und deshalb gehe ich zurück zu meiner Ausgangsthese, dass eigentlich jetzt eine sehr interessante Zeit ist, auch unternehmerisch zu denken, weil vieles wird perspektivisch günstiger. Ja, und ich mache nochmal ein Beispiel, genauso wie ich ja eben das Beispiel gemacht habe, wir hätten meine Eltern auch nur einen Kunden gewonnen mit einer Idee. Heute ist es relativ einfach, mit Google oder Meta jemanden zu finden, der sich dafür interessiert. Heute ist aber noch sehr schwer, die erste Person einzustellen. Das ist natürlich eine riesige Hürde. Und da ist natürlich interessant zu sagen, gibt es auch künstlich AI-Avatare oder Agenten, wie sie heißen. Ne? Und da, wenn ich jetzt mal die größten Startup-Netzwerke oder Accelerator wie den Y Combinator oder Techstars aus den USA anschaue, die sind voll von Unternehmen, von Startups, die nur eine Aufgabe haben. Und das ist, die schauen sich verschiedene Jobs an und sagen, wie kann ich daraus eine AI-Version machen? Und das ist, ich bewerte das nicht, das kann man positiv und negativ sehen, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man es sieht, dass da geht gerade das ganz große Venture-Capital-Geld hin für Unternehmen, die wahrscheinlich erst in 3 bis 5 Jahren marktreif sein werden. Aber das ist die Wette von Venture Capital, dass wir immer mehr solcher virtuellen Mitarbeiter sehen.
Ich bin hier gerade in New York auf einer Konferenz zur Fairness und Machine Learning, KI-Anwendungen. Und da muss ich gerade dran denken, wenn du sagst, wir bauen diese Agenten mit Hilfe von KI, die ja dann quasi alle durch die gleiche Schule gehen. Also, und ich mich dann frage, wer setzt da eigentlich das Curriculum fest? Also die Demokratisierung mit Hilfe welcher Ideen über die Welt? Siehst du da in den Geschäftsideen, die du gehört hast, oder in den Anwendungen eine Sensibilität, dass das, was da ist, vielleicht doch alles eher in die gleiche Richtung geht, es sei denn, ich steuere aktiv dagegen, oder schon Geschäftsideen, wie man dem entgeht?
Ja, es ist eine gute Frage. Also, um es mal einen Tick anders zu framen, ich glaube, in den letzten 2 Jahren seit ChatGPT sind ganz viele Unternehmen, hatten Angst vor dem Release Day von OpenAI, wo die immer neue Features präsentiert haben, weil die gedacht haben, Mist, wir waren doch die Note-Taker-App. Ja, jetzt macht das Google auch. Mist, Geschäftsmodell ein bisschen zerstört. Also, es ist schon, glaube ich, eine totale Frage, was unterscheidet eigentlich noch das Endprodukt. Wenn ich jetzt mal ein Beispiel mache, mal auf Dr. Oetker zu sprechen zu kommen. Dr. Oetker hat das meistverkaufte Kochbuch der Welt. Nicht Otto Lengi oder Jamie Oliver, sondern Dr. Oetker, das Schulkochbuch. Und das jetzt, wenn ich jetzt ChatGPT frage, was ist denn ein gutes Rezept für einen Marmorkuchen oder so, dann werde ich wahrscheinlich ein vernünftiges haben. Aber eine Marke unterscheidet sich ja dadurch, dass sie halt nicht Durchschnitt ist, sondern etwas mehr macht, besser ist. Und das ist natürlich eine interessante Herausforderung, die nicht nur traditionelle Unternehmen haben, aber auch Startups haben. Wie kann ich mich eigentlich in dem Fall von ChatGPT unterscheiden? Und viele Startups antworten darauf, indem sie total in die Nische gehen und dann zum Beispiel einen Voicebot machen, der nur für Hotelrezeptionisten ist oder der die Supply Chain einer Reederei verbessert, weil dann wissen die, welches CRM-System da vorhanden ist, wie die irgendwie da interfacen können, was die Abkürzungen sind oder welche proprietären Daten sie haben. Ganz spannend auch im juristischen Bereich. Da brauche ich halt, sagen wir mal, da habe ich eine hohe Datensensibilität, die ich vielleicht bei ChatGPT noch nicht so vermute. Da gibt es noch Abgrenzungen, aber du stellst eigentlich eine ganz zentrale Frage. Ist das ein Winner takes all? Ja, ist am Ende alles OpenAI, weil die am Ende mit ihrem generellen Modell alles machen? Alles sozusagen ein Feature daraus machen, was andere als Geschäftsmodell haben? Oder aber wird es ja ganz viele kleine Winner geben, die in den Bereich geben? Und your guess is as good as mine. Die Zukunft wird es sehen. Es gibt, glaube ich, gute Argumente für beides.
Ja, hört. Also, wenn du einen Generalisten willst, stellst du einen Physiker ein. Wenn es gut werden soll, nimmst du halt einen Spezi. Also, ich glaube, die Entwicklung wird sich da auch erstmal im menschlichen Vergleich ähnlich entwickeln, wie wir das auch bei Amazon und bei anderen Sachen gesehen haben. Also der Generalist muss halt skalieren, der muss allgemein breit anwendbar sein. Aber es ist halt sehr viel Platz für den Thomann, weil er halt die Musikinstrumente so speziell bedient und so weiter. Was wir, glaube ich, noch nicht abschätzen können, ist, wir haben ja als Vergleichsmaßstab immer uns, den Menschen. Ja, und wir sind aber in ganz vielen Spezialdisziplinen ja schon weit über das Menschliche hinaus. Also das heißt, wir können es überhaupt nicht vorstellen, weil wir dafür gar keine Imagination haben, was denn eigentlich ein Wesen, eine Intelligenz kann, die einfach nicht menschlich und andere Dinge macht. Ja, also spannende Zeiten.
Absolut. Ich habe übrigens zu der Frage, hatte ich mal ein Interview mit dem CEO von MyPoster. Das kennt ihr vielleicht, ne? Aus München. Großer Druck und so weiter. Und damals gab es ein Produkt von Google. Die haben ja Google Fotos und die haben gesagt, du kannst jetzt von Google Fotos aus Fotobücher erstellen. Und da habe ich in dem Interview gefragt, Mensch, hast du da nicht riesen Bammel gehabt? Wenn dann plötzlich so ein Tech-Konzern kommt, wissen Sie, das ist die Analogie zu OpenAI, ne? Dann kommt so ein Tech-Konzern und sagt dann, ich mache jetzt Fotobücher. Aber der war ganz entspannt und sagte, die werden uns niemals outcompeten, weil wir haben so einen Fokus auf dieser Nische. Wir werden das immer besser machen als die, auch wenn sie vielleicht diesen Skalenvorteil haben da bei den Fotos. Also vielleicht ist das eine ähnliche Entwicklung, ja? Vielleicht kann so ein generelles Modell das gar nicht leisten und es ist einfach am Ende der sich am meisten darauf fokussiert. Who knows?
So, jetzt hätte ich am liebsten natürlich am Ende unseres Podcasts noch eine Geschäftsmodell-Idee von dir abgefragt. Das machen wir aber genau nicht.
Okay, denn
dazu verweisen wir einfach auf deinen wunderbaren Podcast, auch in den Shownotes. Digitale Optimisten, da könnt ihr ganz, ganz viele Geschäftsmodelle von und mit Alex dann hören. Und wir danken uns sehr bei dir für diesen großartigen Einblick. Ich glaube, es besteht wirklich aller Grund zum Optimismus, denn noch nie haben Unternehmen so viel Zugangmöglichkeiten gehabt, noch nie so viele potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit digital oder auch menschlich haben können. Also wer daraus nichts baut, ist ein bisschen selber schuld, glaube ich.
Schönes Schlusswort. Vielen Dank für die Einladung, Frau und Christoph. Mich sehr gefreut.
Danke. Danke. Digital Wonders, Business Science Galore, Bytes and Clicks and Numbers in a new age song. Every code and data, join the journey along. Dig deeper, tech and science in sync.
curiosity flat. From cloud to cyber, shining in the night. Look at the horizon, future where it stands. In this digital era, grasp it with both hands. Tech and science in sync. Stay with us, explore now. Come on, take a link. Digital ever.